Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Hallo Alex.
Hallo Markus, grüß dich.
Montagabend waren wir relativ lang im Einsatz aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Kalifornien. Apple hat zur jährlichen WWDC Keynote geladen. Eine der längsten Keynotes ever, wenn nicht überhaupt die längste.
Ja, das ging bis, wenn ich mich recht erinnere, bis kurz nach 10, ne?
Kurz nach 9. Es ging ja um 7 los, waren dann gute 2 Stunden.
Ach ja.
Man dachte um 7:45, jetzt ist eigentlich so ziemlich alles durch. Aber dann kam tatsächlich der alte Steve Jobs Spruch, wieder diesmal natürlich von Tim Cook. One more thing. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht hätte was Eigenes einfallen lassen können. Aber fangen wir von Anfang an. Das One More Thing hat dann fast nochmal so lange gedauert wie alles andere zusammen.
Richtig, genau.
Los ging's mit den aus Sicht der Keynote vielleicht uninteressantesten Produkten. Nämlich mit neuen Macs, neues MacBook Air, wo, glaube ich, außer dem größeren Display nicht so viel anders ist als bei der 13-Zoll-Version.
Richtig, genau. Also das 13 Zoll MacBook Air, nennen wir dann ja M2-Chip, ne, mit der Eigenentwicklung, die jetzt da auch wieder drin ist, gleicht sich eigentlich, soweit ich das beurteilen konnte, dann eben halt mit dem Modell, nur halt eben mit 15 Zoll Display. Und richtig, also das will Apple wahrscheinlich den Leuten halt auch, die sehr gerne mit einem leichten Gerät unterwegs sind, noch ein bisschen mehr Display bieten. Ich habe mir da auch mal die technischen Daten dann angeguckt. Klar, ich habe es jetzt nicht, ne, auf 2 Händen balanciert, um das mal zu prüfen, aber vom Gewicht her ist es jetzt auch auf jeden Fall nicht unattraktiv, das 15 Zoll MacBook Air mit 1,5 Kilo. Da sind wir da bei dem 13 Zoll MacBook Air bei 1,24 Kilo, also das dürfte dann schon portabel sein. Nimmt natürlich dann nur in der Tasche mehr Platz weg, aber durchaus interessant. Schlägt natürlich dann auch wieder, wie von Apple gewohnt, mit höheren Kosten zu, ist aber natürlich immer noch günstiger als das ein oder andere MacBook Pro Modell.
MacBook Pro ist, denke ich mal, hauptsächlich wirklich für die, wie der Name schon sagt, Pros.
Richtig.
Interessant, die halt wirklich die Rechenpower brauchen und wirklich das allerletzte aus ihrem Rechner noch rausholen wollen. Ist halt auch tatsächlich, so hast du es ja schon, im Prinzip eine Gewichtsgeschichte. Ich fand ja damals attraktiv dieses ganz, ganz leichte MacBook, das sogar knapp unter 1 Kilo gewogen
ja,
hat.
Ja, genau.
Hatte aber für mich auch ein Ausschlusskriterium, hatte nämlich nur einen USB-C-Port und das ist natürlich gut. Man konnte dann wieder Adaptern und alles, aber das ist dann doch unpraktisch. Wenn du jetzt das Ding am Strom hängen hast, hast du schon Probleme, wenn du das iPhone noch aufladen willst, wenn du noch eine Speicherkarte über USB anschließen willst, dann geht's schon mal gar nicht. Also das war mir dann der Kompromiss ja doch etwas viel, aber ich könnte mir vorstellen, so ein Air könnte irgendwann mein Pro mal, mein jetziges Pro ablösen. Es gab ja jahrelang keine Weiterentwicklung des Air und schön, dass es diese Kategorie wieder gibt und wenn ich jetzt sehe, es gibt ein neues Modell mit größerem Display, spricht das sicherlich auch dafür, dass wahrscheinlich die Produktreihe auch von der Käuferschaft angenommen wird. Dann gab es neues Mac Studio. Das ist natürlich dann erst recht was für die Leute, die wirklich professionell mit ihren Macs arbeiten. Und natürlich, es gab den neuen Mac Pro, wie üblich oder wie schon zuletzt im Käsereibe-Design. Ja, der Mac Pro, ist natürlich für normale User völlig völliger Wahnsinn. Ich glaube, 7.000 Euro kostet das Ding in der Grundausstattung.
Ja, du halt dich fest hier, da fängt ja bei 8.299 an, habe ich nochmal geguckt.
Dann ist der Dollarpreis sehr großzügig umgerechnet. Ich glaube, Dollar war es, glaube ich, 6.999 oder so.
Ja, das ist der absolute Wahnsinn. Das geht ja auch in schwindelerregende Höhe. Ne? Du musst halt überlegen,
kaufst du dir ein neues Auto oder ein Mac Pro?
Genau, richtig. Und vielleicht ist es damit auch noch nicht mal getan. Ne? Wenn du dann in die Konfigurationseinstellung ist, so ist es zum Beispiel beim MacBook Air auch. Du hast halt die Basisversion, rund 1.600 Euro. Und dann musst du halt gucken, da kriegst du halt 8 GB Arbeitsspeicher. Und 256 GB SSD. So, was machst du dann? Vielleicht reicht dir das ja nicht. Ich möchte vielleicht gern 16 GB und zack, bist du schon bei 230 Euro Aufpreis. Oder ich möchte vielleicht sogar noch, ich glaube, bis 24 GB Arbeitsspeicher geht sogar. Und dann kannst du sogar noch bis wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, bis 2 Terabyte hochgehen, SSD, das sind 900 Euro, das ist halt über 900 Euro, das ist so ein eigener Computer fast schon. Und so ist es natürlich dann bei der, wie du so schön gesagt hast, Käsereibe-Design auch so. Nun gut, muss man natürlich sagen, das stellt man sich nicht unbedingt zu Hause hin als der Normal-User, der da seine Textverarbeitung macht. Also ich glaube, dass wenn man sich sowas kauft, das muss man schon irgendwie im Sinn haben, dass ich das auch ausreizen werde. Also
absolut. Ich meine, der Mac Pro ist insofern ein Meilenstein, als jetzt der letzte Intel-Mac abgelöst wurde. Mac Pro war bisher tatsächlich noch mit Intel-Prozessor ausgestattet. Letzter Mac, der jetzt auch zu einem Apple-eigenen Prozessor übergegangen ist. Und damit ist die Intel-Ära bei Apple zumindest vorübergehend beendet. Ich finde es nach wie vor schade. Mag für Leute, die wirklich nur macOS nutzen, natürlich diverse Vorteile mit sich bringen, sehe ich ein. Aber es gab halt eben auch Zeiten, wo Apple auch damit geworben hat. Hier guckt an, ihr könnt auch Windows auf eurem Rechner nutzen. Das geht zwar nach wie vor, aber die ARM-Version von Windows, die hat halt doch diverse Einschränkungen. Und insofern, wer jetzt wirklich beide Betriebssysteme braucht, der braucht in Zukunft eigentlich wieder beide Geräte auch als Hardware. Und die virtuelle Maschine tut es dann eigentlich nicht mehr.
Ja, richtig. Ja, so ist das dann eben, ne?
Kann man nicht ändern, das Nein. Ist ganz klar.
Ganz klar.
Wie ging es dann weiter? Dann kam die ganze Software-Geschichte.
Richtig.
Mit iOS ging es los, iPadOS natürlich, macOS logischerweise, WatchOS, tvOS. Dieses Mal tatsächlich erstmals wieder interessant. Normalerweise sind tvOS-Updates eigentlich immer relativ langweilig, da passiert nicht so viel. Da wird vielleicht irgendein Game-Controller, der vorher nicht dabei war, zusätzlich unterstützt. Aber dieses Mal FaceTime und auch andere Videokonferenzsysteme funktionieren künftig auch auf dem Apple TV, wobei man sein iPhone oder iPad dann als Kamera im Endeffekt benutzen kann. Und was für Streaming-Begeisterte besonders interessant ist, es wird auf tvOS und somit auf dem Apple TV künftig auch möglich sein, VPN-Apps zu nutzen. Also sprich, den eigenen Standort zu verbergen oder sich virtuell an einen anderen Standort zu begeben. Wir kennen das alle, wir haben auf teltarif.de vor einigen Jahren auch darüber berichtet, das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Netflix und VPN-Anbietern, sprich,
richtig.
Du möchtest irgendeine Serie schauen, die es bei Netflix nur in den USA gibt. Schaltest ein VPN ein, gaukelst Netflix einen Standort in den USA vor und kannst das gucken. Ja, es war dann immer so, Netflix hat irgendwann erkannt, okay, diese IP-Adress-Range stammt von einem VPN-Anbieter, die sperren wir mal, dann kriegt er trotzdem das ein deutsches Angebot. Und so ging das immer hin und her. Aber es gibt natürlich nicht nur Netflix. Interessanter Anwendungsfall wäre zum Beispiel auch, wir wissen alle, die ganzen deutschen oder für Deutschland gedachten Streamingdienste, sei es Sky oder Wow dann als Streamingdienst, sei es sogar die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, sind oft auf Deutschland beschränkt oder wenn überhaupt dann nur im EU-Ausland. Wenn jetzt aber jemand am Genfer See Urlaub macht, ist er in der Schweiz und somit nicht in der EU. Und da könnte man dann zum Beispiel mit so einem VPN sagen, also gegenüber dem Anbieter sagen, hallo, ich habe eine deutsche IP, ich bin in Deutschland und kann dann den Dienst trotzdem nutzen. Ist für jemanden, der ein Amazon Fire TV nutzt oder ein Smart TV oder ein Streaming Stick mit Android TV, ist das ein alter Hut. Die Leute kannten das schon immer, die haben schon immer VPN-Apps in ihren App-Stores, starten das VPN, gaukeln den anderen Standort vor und können den Streamingdienst ihrer Wahl halt eben dann gegebenenfalls benutzen. Bei Apple TV ging es noch nicht, bei Roku TV geht es übrigens auch noch nicht. Mal gucken, ob die jetzt auch nachziehen in der Hinsicht. Aber das ist eine Neuerung, wo ich sagen muss, auf die freue ich mich im Herbst und ist auf jeden Fall eine feine Sache. Schwerpunkt bei der neuen Software natürlich iOS 17, da haben wir ja auch eine Bilderstrecke diese Woche schon.
Richtig, auf der hast du schon
veröffentlicht. Die habe ich mir schon angeguckt. Man muss schnell sein beim Testen, Alex. Ich habe das auf dem iPhone 12 Pro Max ausprobiert. Jetzt könnte man sagen, das Ding ist schon ein paar Jahre alt, ist wahrscheinlich vom Akku her nicht mehr ganz taufrisch. Ja, diese 100% bei Höchstleistungen steht da nicht mehr, aber immerhin steht noch 90% da. Vorm Update auf iOS 17, Beta 21 übrigens 91, hat sich also fast nicht geändert, kann man sagen. Was ich sagen muss, iOS 17 läuft eigentlich schon ziemlich rund. Also ich habe noch keine Apps auf dem Gerät. Ist mal eine normale Konfiguration, wie ich sie auf meinem Daily Driver auch verwende, drauf. Läuft auch im Prinzip wirklich alles. Ich habe noch keine App gesehen, die nicht funktioniert. Das war bei früheren, gerade ersten Beta-Versionen ganz anders. Da hat die Hälfte nicht funktioniert. Die Apps gingen gleich wieder zu oder schlossen sich im laufenden Betrieb oder wie auch immer. Problem, du kriegst dann auch immer keine Updates, weil die Optimierung fürs nächste Betriebssystem, die lässt ja Apple erst dann für den Store zu, kurz bevor das neue Betriebssystem halt eben regulär startet, also September oder so.
Genau.
Ja, es läuft. Allerdings kann man auch dem Akku beim Leerwerden zuschauen. Also innerhalb von weniger als 24 Stunden von 100% auf 0% runter. Das ist natürlich sportlich, aber ist bei einer ersten Beta-Version völlig normal. Was hat dir denn so bei iOS 17 bisher gefallen oder auch nicht gefallen oder wie auch immer?
Also das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, was ich auch interessant fand, gab es, glaube ich, in früheren Leaks schon, wurde irgendwie so ein bisschen genannt, ja, Apple macht das iPhone zum Smart Display. Da haben sie das tatsächlich gemacht und diese Standby-Funktion vorgestellt. Da gab es ja dann auch irgendwie einen eigenen Stand zu, den habe ich jetzt hier auf der Webseite noch nicht gefunden. Aber du hast halt quasi einfach, du klemmst quasi das iPhone irgendwie ins Querformat an so einen Stand, so ist es halt präsentiert worden und dann hast du quasi eine, ich sag jetzt mal, eine dauerhafte Anzeige, wenn du willst, für entsprechende Anwendungen. Beispielsweise Apple demonstrierte das beispielsweise mit dem Kalender oder der Uhr oder sonst irgendwas. Das fand ich eigentlich schon
ganz spannend. Der Radiowecker von Apple.
Genau, der Radiowecker von Apple finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. So, ich sag mal, da ist halt eine Spielerei, man muss halt gucken, was es für ein Anwendungsfall ist. Aber die Idee, ich sag mal, smarte Funktionen dann so darzubieten, wenn du zum Beispiel am Schreibtisch sitzt und dein iPhone halt auch so brauchst, für irgendwie mal schnell was zu gucken und so weiter. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann müssen wir mal drüber sprechen, ist, dass du halt quasi auch irgendwie eine Verbindung starten kannst zu einem anderen Gerät, dass du quasi irgendwie einen Mauszeiger drüber laufen lässt. So wie du es quasi beispielsweise die Verbindung hast von iPad, die Möglichkeit, die iPad mit einem Mac zu verbinden, dass das quasi darüber läuft als expansive Funktion.
So habe ich das zumindest auch verstanden, das ist richtig. Was man natürlich auch bedenken muss, diese Standby-Funktion funktioniert natürlich nur bei iPhones mit Always-on-Display.
Ja, genau, das muss man natürlich dazu sagen.
Macht ja auch nur dann Sinn, muss man ja auch ganz klar sagen.
Richtig. Weil sonst hast du das dauerhaft an oder musst es dauerhaft am Strom haben. Also
absolut.
Ne, das ist natürlich klar. Da sind wir ja dann bei den neueren Modellen beziehungsweise dann bei denen, die noch rauskommen. Die werden ja dann in der Pro-Form ja auch wieder ein Always-On-Display haben, voraussichtlich. Oder eher mit großer Wahrscheinlichkeit. Denn iOS 17 wird natürlich dann auch erwartet, natürlich auch für einige andere Modelle. Das ist klar, Apple ist ja für eine lange Update-Versorgung bekannt. Das heißt, iPhone 14 sowieso, iPhone 13, iPhone 12, die werden es natürlich dann bekommen. Und dann geht es natürlich noch ein bisschen weiter runter. Du hast ja, glaube ich, auch schon eine Liste gemacht, welches es nicht mehr bekommt, ne?
Richtig, iPhone 8 bekommt es nicht mehr. Damit auch ist das 8 Plus natürlich raus. Und auch das iPhone X, das ja im gleichen Jahr wie das iPhone 8 nur ein paar Wochen später rausgekommen ist, auch das bekommt iOS 17 nicht mehr.
Ja, das ist aber auch grundsätzlich, ist es ja auch nicht weiter verwerflich. Ne? Irgendwann ist dann die Leistung des Geräts auch mal aufgebraucht und du darfst halt nicht vergessen, dass so ein iPhone 8 von 2017 ist und dann sind wir jetzt bei der September-Keynote schon bei 6 Jahren. Also hat es dann entsprechend lange Updates bekommen. Und klar, neue Funktionen können halt entsprechend, die kriegen die anderen Modelle ja auch schon nicht. Ne? Wenn es kein Always-On-Display gibt, dann stehen die dann natürlich auch schon außen vor, ist dann aber eben so. Was ich ehrlich gesagt nur am Rande mitbekommen habe, da sind wir beim Sprachassistent, dass Apple die Ansprache ändert. Also dass du quasi das...
Aber das funktioniert nur im Englischen.
Ah,
also das ist tatsächlich so dieses... hey, ich sende es Ihnen jetzt mal nicht, damit nicht sämtliche iPhones der Hörer anspringen. Hey, Dingsbums durch Dingsbums ersetzen, das funktioniert tatsächlich momentan. Habe ich auch erst gestern durch Zufall gelesen, funktioniert nur auf Englisch, in anderen Sprachen noch nicht. Ob das natürlich nachgepflegt wird später, ich meine, das kann ja nicht so schwer sein eigentlich, aber ist zumindest momentan so.
Ja. Was ich auch spannend fand, war das Feature Live Voicemail, ne, dass du quasi ja, die Nachricht, die dir als Voicemail übertragen wurde, dass die quasi transkribiert wird, wenn du so willst, dass du es am Display sehen kannst. Das wurde dir auch relativ eindrucksvoll.
Die Frage ist, ob das der Netzbetreiber dann auch unterstützen muss, weil das soll ja sogar teilweise, während die Aufsprache noch läuft, sogar funktionieren. Das kann ja eigentlich nur so sein, dass es der Netzbetreiber auch mit unterstützt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Apple dann den Providern, die Visual Voicemail an sich anbieten, ob die das denen aufdrücken, ihr müsst jetzt auch das und das können, oder ob das dann wieder was Zusätzliches ist, was dann in Deutschland vielleicht erstmal nur bei der Telekom kommt und O2 und Vodafone ziehen danach und 1&1 und was weiß ich, Mobilcom, Debitel oder jetzt Freenet, Mobilfunk, die kommen dann noch ein bisschen später. Muss man einfach abwarten, wie das in der Praxis funktioniert. Testen konnte ich das noch nicht. Aber im Menü sichtbar ist es tatsächlich. Ja. Man kann es auch ein- und ausschalten. Okay. Im Menü ist noch englischsprachig, der Menüpunkt. Aber tatsächlich sichtbar ist es und standardmäßig ist es auch zumindest in der Beta-Version aktiviert.
Was ich auch noch spannend fand, waren diese Geschichten mit den Widgets, dass die irgendwie ein bisschen interaktiver werden sollen. Also ich bin nicht der größte Widgets-Fan, also nicht im Sinne von, dass ich jetzt da irgendwie zig Screens habe, die alle vollgekleistert sind mit Widgets. Aber es ist dann doch tatsächlich so, wenn du halt, ich sag jetzt mal, wie es halt jetzt ist, ich will halt irgendwie eine Erinnerung öffnen oder die Erinnerungs-App generell öffnen, dann wird halt die ganze App geöffnet. Und wenn ich aber schon Verschiebungen auf dem, also innerhalb des Widgets machen kann, ohne dass die App sich öffnet, das finde ich zum Beispiel sehr komfortabel.
Auf jeden Fall.
Ist das eigentlich nur bei iOS so oder ist das auch dann was fürs iPad? Also ich meine, es ist hier letztlich auch iOS, aber es wird dann ja doch nochmal
angepasst. Auf jeden Fall auch fürs iPad. Generell wird das iPad ja massiv aufgewertet, diese ganze Sperrbildschirmgeschichte mit Widgets und allem drum und dran, Personalisierung, das funktioniert ja beim iPhone schon seit einem Jahr, kommt jetzt erst aufs iPad und nur Apple weiß, warum das bei iPadOS ein bisschen länger gedauert hat, aber kommt jetzt auf jeden Fall, soll sowohl im Hoch- als auch im Querformat funktionieren, kann man sich also als iPad-Fan auch schon mal drauf freuen. Ansonsten muss man sagen, beim iPad sieht es so aus, gegenüber iPadOS 16 fliegt das iPad Pro der ersten Generation raus. Das ist allerdings auch schon von, ich glaube, 2015 oder 16. Ja, genau. Während alle iPads, die seit 2017 auf den Markt gekommen sind, auch die neue Version bekommen. Man muss natürlich bedenken, auch beim iPhone, bei beiden Produktkategorien, nicht jedes Gerät bekommt jede Funktion.
Richtig.
Der Stage Manager, den kennen wir ja schon seit iPadOS 16. irgendwas. Zum Beispiel, der sollte ursprünglich nur auf iPads funktionieren, die praktisch einen neueren Prozessor haben. Das wurde dann aufgrund von ziemlichen Protesten geändert, aber zum Beispiel, ich habe für den iPadOS 17 Test nur ein etwas älteres iPad Pro 10.5 zur Verfügung. Das ist tatsächlich von 2017, sprich nächstes Jahr fällt es dann wahrscheinlich raus. Auf dem gibt es gar keinen Stage Manager. Das muss man auch bedenken. Also nicht wundern, wenn man jetzt nicht das allerneueste Modell hat und liest dieses oder jenes Feature. Ha, wo ist denn das jetzt überhaupt? Gibt es halt noch nicht. Zum Beispiel diese Tagebuch-App, die Apple vorgestellt hat im Zusammenhang mit iOS 17. Wenn man in die Pressemitteilung guckt, wundert man sich nicht mehr, warum die App nicht nach dem Update automatisch auf dem Homescreen auftaucht. Nein, later this year. Die kommt erstmal gar nicht. Also die kommt dann wahrscheinlich auch nicht zum Release von iOS 17 im September, sondern tatsächlich erst dann, was weiß ich, mit 17.1, 17.2 oder irgendwas, dann irgendwann im Spätherbst. Eine andere App, die für die jeweilige Produktkategorie neu ist, die ist tatsächlich schon da. Und zwar die Health-App auf dem iPad. Ist dann auch direkt auf dem Startbildschirm sichtbar, wird automatisch installiert mit dem Update auf iPadOS 17, also das funktioniert, während wie gesagt die Journal-App, die im Deutschen oder Journal, die im Deutschen dann Tagebuch heißen soll, die gibt es tatsächlich momentan noch nicht. Eine Sache muss man noch sagen, die jetzt gar nicht in der Keynote vorkam, die ich dann im Endeffekt im Test entdeckt habe, die finde ich spannend. Android-User werden sagen, ist doch ein alter Hut, geht schon immer. Nein, das ist für iOS tatsächlich neu. Man kann jetzt unterschiedliche Klingeltöne im Dual-SIM-Betrieb verwenden. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, meine private und meine geschäftliche Rufnummer im gleichen iPhone betreibe, man hat ja die letzten Jahre durch die ganzen Fokuseinstellungen immer mehr Personalisierungsmöglichkeiten bekommen. Was weiß ich, die privaten Apps sind mehr oder weniger auf einer eigenen Seite und in Anführungszeichen stumm geschaltet, während ich arbeite. Umgekehrt das Gleiche mit den geschäftlichen Apps und so weiter und so fort. Alles wunderbar. Es hat aber die Möglichkeit gefehlt, am Klingelton zu erkennen, ruft mich jetzt jemand auf meiner privaten Leitung an oder ist es die Geschäftsnummer, die klingelt? Und genau dieses Manko bessert Apple jetzt mit iOS 17 nach, ist in der ersten Beta schon drin, gilt aber auch nur für den Klingelton, nicht für Benachrichtigung. Für Benachrichtigung ist es nach wie vor so, ein Standardton, natürlich kann man den auch individualisieren, kann einen eigenen verwenden, muss keinen nehmen, der vorinstalliert ist. Und das ist dann tatsächlich so, dass das nach wie vor ein einheitlicher ist, während man für Telefonie jetzt tatsächlich unterschiedliche Klingeltöne verwenden kann. Feine Sache, wie ich finde. Definitiv. Ansonsten, macOS 14 eher ein kleines Update. Und ich muss ehrlich zugeben, ich fand jetzt auch die Neuerungen bei WatchOS gar nicht so toll. Ja. Das ist ja teilweise so gehypt worden, WatchOS mega Update für die Apple Watch, finde ich eigentlich gar nicht. Hängt aber vielleicht auch mit dem Anwendungsfall zusammen. Also ich bin halt doch eher der Notification-User und der Apple Pay-User, weniger der Gesundheits-, Fitness-, wie auch immer Funktionsanwender. Ja, hängt vielleicht auch damit ein bisschen zusammen.
Das ist schon richtig. Also ich fand die Demonstration der Widgets für die Apple Watch, das fand ich schon eigentlich ganz cool, als sie halt quasi so stapelförmig angezeigt werden, dass du die mit der Krone dann einfach durchlaufen lassen kannst. Das ist natürlich auf so einem kleinen Display durchaus von Vorteil, dass das irgendwie, also ich sag mal, ich kann mir halt auch vorstellen, dass sich das halt die Nutzung der Apple Watch auf gewisse Funktionen beschränkt. Man macht halt kurz irgendwie vielleicht eine Sporteinheit an, man benutzt Apple Pay und so weiter, aber wenn die Uhr dann irgendwie so ein bisschen, wenn es nochmal das ein oder andere Mal das in die Hand nehmen des iPhones ersetzt, finde ich das durchaus auch interessant. Zumal, wenn du es halt als die Mobilfunkversion benutzt, vielleicht das iPhone gar nicht dabei hast, je nachdem, teilweise.
Jo, das ist richtig.
Das finde ich schon nicht schlecht, wenn quasi das doch ein bisschen kompakter ist, bisschen übersichtlicher, dass das halt quasi so, ja, das ist eigentlich schon die richtige Beschreibung, kompakter und übersichtlicher ist, wenn du es halt in Widget-Form darstellst. Ich finde es spannend, ich will es auf jeden Fall testen und mal gucken, ob es dann auch dann was für den Alltag wäre.
Muss man abwarten, vor allen Dingen auch, wie es dann von den Entwicklern im Einzelnen umgesetzt wird. Richtig. Das kann man natürlich dann tatsächlich erst machen, wenn WatchOS 10 dann offiziell draußen ist. Denn auch da gilt natürlich die Features fürs neue Betriebssystem kommen erst dann in den App Store, wenn das neue Betriebssystem dann auch tatsächlich zur Verfügung steht.
Ja, genau.
Ja,
da haben wir eigentlich jetzt nur noch das One More Thing, ne?
Dann gab es noch das One More Thing. Ich wollte es gerade sagen, die Taucherbrille.
Wahnsinn. Was für ein Riesending. Ich meine, schick. Ich dachte mir schon, okay, wann soll ich das bitte anziehen? Weißt du, wir haben ja schon die ein oder andere smarte Brille gesehen, beispielsweise von Oppo. Schön demonstriert wird. Du ziehst die halt an. Dieses Smart Glass ist schlank, sehr leicht. Ich hatte auch eine auf dem Mobile World Congress in Barcelona an und unterschied sich natürlich vom Tragekomfort nicht wirklich jetzt von meiner Brille, die ich so anhab, bis auf die Tatsache, dass ich nichts gesehen habe, weil die natürlich keine Stärke hatte, die Testbrille. Aber das ist ja eine andere Geschichte, soll es zukünftig wohl auch geben. Aber hier habe ich mir gedacht, was habe ich denn jetzt hier für einen Anwendungsfall? Also ich konnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, damit Fahrrad zu fahren und mir dann geschweige denn Auto zu fahren und mir dann da halt irgendwie die Navigation anzeigen zu lassen, so wie es zum Beispiel Oppo gesagt hatte bei der Smart Glass. Fahren Sie Fahrrad, haben Sie ganz oben links im Display die Anzeige. So soll es zumindest zukünftig mal werden. Und das ist natürlich schon ein besonderes Produkt. Ich fand die Demonstration durchaus ansprechend. Klar, ne? Aber es ist natürlich auch schwierig, dem Zuschauer klarzumachen, wie sieht es denn auch wirklich aus, ohne dass er die Brille auf der Nase hat. Ne?
Kommt dazu, dass dann teilweise Anwendungsfälle ein bisschen merkwürdig waren. Was weiß ich, dir sitzt hier, es kommt jemand in den Raum, der sitzt dir gegenüber und obwohl du das Ding aufhast, sieht er deine Augen und er wird dann automatisch auch für dich eingeblendet. Richtig. Also ich weiß nicht, ob ich, wenn jetzt jemand zusätzlich im Raum wäre, der sich vielleicht mit mir unterhalten will, ob ich dann diese komische Brille auflassen würde. Ich meine, ich sehe das ein für 3D-Filme gucken oder solche Sachen, wobei genau. 3D-Filme haben sich bisher jetzt ja auch nicht so megamäßig durchgesetzt. Ob dann so ein Gerät der Durchbruch sein kann, wo der Akku nur 2 Stunden hält, da kannst du kein Ben Hur gucken. Gut, dann gibt's nicht in 3D, aber theoretisch jetzt mal. Also ich halte das Produkt für schwierig und das hängt nicht nur mit dem logischerweise hohen Preis zusammen.
Ja, das ist ganz schön saftig im Preis von 3.500 Dollar. Also, was ich dann eher auch sagen muss, sowas müsste man tatsächlich mal testen. Also, man muss halt gucken, für was man das halt wirklich braucht.
Das ist für uns schwierig, Alex.
Genau,
für einen Film. Das ist für uns schwierig. Immerhin, Apple hat angekündigt, zusammen mit Zeiss, Linsen anzubieten, tatsächlich für Brillenträger, weil das war ja auch immer mein großer Kritikpunkt an diesen ganzen smarten Brillen. Entweder hätte man seine eigene Brille drunter aufziehen müssen und sorry, mir ist eine Brille eigentlich schon zu viel. Wenn ich jetzt 2 gleichzeitig aufhaben muss, verschmier mir dann vielleicht noch mein eigenes Brillenglas und so. Das ist doch alles Mist. Das muss ich sagen, ist natürlich gut durchdacht. Gut, du sagst, bei Oppo kommt das wohl auch, aber Apple will zusammen mit Zeiss halt eben Gläser anbieten, die dann auf den jeweiligen Brillenträger optimiert sind. Das ist eine feine Sache, aber das schließt natürlich tatsächlich einen Test aus, weil du kannst ja nicht verlangen, dass die nur für so einen Test für uns jetzt Gläser im Endeffekt entwerfen.
Ja, ich frage mich natürlich, also ich sag mal, diese Demonstration der produktiven Arbeit, das fand ich natürlich spannend, wenn du da sich Bildschirme quasi vor Augen hast, ohne wirklich einen Bildschirm zu haben. Das ist richtig, vielleicht ist es auch gar nicht so nötig, dass man die Stärke erhöht. Aber gut, wenn sie es schon selber anbieten, dann würden sie es wohl mit Leuten getestet haben, die eine Brille benötigen. Aber das stimmt schon. Das ist natürlich schwierig. Du kannst so ein Teil, du machst dir auch den Tragekomfort kaputt. Du kannst ja nicht einfach da irgendwas drüber ziehen. Also ich weiß, dass ich mal über meine normale Brille eine Sonnenbrille drüber gezogen habe, weil die keine Stärke hatte. Das ist ja absolut unkomfortabel. Und nachher passt das dann halt auch irgendwie alles nicht. Das geht nicht. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Das muss auch irgendwie gegeben sein, sonst fällt ja quasi diese Käuferschaft der Brillenträger raus. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spezielles Ding.
Sehr speziell, auf jeden Fall spannend, vor allem von der Technik her.
Genau.
Aber ob das wirklich alltagstauglich ist?
Ja, du, ich sag mal...
Ich empfinde das irgendwie als Machbarkeitsstudie. Ist eine coole Sache. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren, überhaupt keine Frage. Aber ob ich das jetzt über die 14 Tage, 3 Wochen hinaus, wo man das mal ausprobiert, wirklich nennen würde, ob dieses Vieh seine 3.500 Dollar verdienen würde, abarbeiten würde, wenn ich so ein Gerät ständig zur Verfügung hätte. Ganz ehrlich, das glaube ich nicht.
Das Problem ist ja, dass man sowas ja nie nutzt im Alltag. Man müsste sich ja auch ganz stark daran gewöhnen, das in den Alltag zu integrieren für seine Arbeit. Also ich wüsste jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht, wofür ich es brauchen würde, weil ich jetzt auch nicht unbedingt zig Bildschirme brauche mit sehr, sehr viel Content, die neben mir herlaufen. Ja, weiß ja nicht, wie es in anderen Sachen ist, Designer oder was alles für Berufsfelder gibt, wo man wirklich sehr, sehr viel parallel irgendwie braucht. Klar, das war ja auch irgendwie ein Anwendungsball, hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Was mich irgendwie so ein bisschen, es ist halt ein sehr, sehr großes Gerät. Es hat ja auch ein Kabel an der Seite, es hat aber einen Akku, ne? Ist das richtig? Also man kann es auch irgendwie ein bisschen transportieren, wenn man will, aber es hängt trotzdem halt hinten so ein Ding dran.
Genau.
Ja, das ist natürlich, also das Erste, was ich gedacht habe, ist, okay, das ist nichts für unterwegs. Es ist halt was für
den stationären Einsatz. Unterwegs, das ist richtig.
Ja, das ist halt, ich sag mal, es hat mich natürlich auch ein bisschen an die PlayStation hat die ja auch, beziehungsweise Sony, die, ich glaube, die zweite Generation draußen, die VR2 Brille, die ist natürlich, hat ja natürlich auch ein gewisses Format. Das ist, versteht sich ja von selbst, dass man dabei dann vor dem Fernseher sitzt, wenn man mit der Konsole spielt. Und dass man die natürlich nicht unterwegs hat, dass die natürlich auch für Spiele genutzt wird. Aber so ein bisschen hat sie mich daran erinnert, vom Design. Auch die hinten der Bügel, aber ja, das ist natürlich dann, Apple sieht ja was anderes vor als zocken.
Unter anderem. Man muss einfach mal abwarten, wann kommt das Ding wirklich in den Markt? Man kann jetzt natürlich sagen, Anfang 2024 in den USA, das kann aber natürlich auch sein, dass sich das Ding nochmal 3-4 Monate verzögert oder sogar noch länger. Und dass wir das Gerät dann in anderen Märkten dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr sehen oder erstmal nur in englischsprachigen Märkten und dass das noch eine ganze Weile dauert. Das kann natürlich auch sein. Apple hat sich ja unheimlich lange Zeit gelassen mit der Vorbereitung dieses Produkts, haben sie ja auch selbst gesagt, ist ja auch okay, muss man sagen. Aber wenn das jetzt noch, ich sag mal, ein halbes bis dreiviertel Jahr bis zur Markteinführung dauert, heißt das für mich natürlich auch, da ist vieles noch nicht hundertprozentig final.
Richtig.
Hoffentlich kommt da nicht so ein zweites AirPower bei raus, nur eben, dass das Zehnfache kostet.
Ja, das bleibt halt abzuwarten. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass die natürlich zwingend an der Software noch feilen müssen. Ne? Ist ja natürlich auch so eine Sache. Ja, bleibt abzuwarten. Ich meine, vielleicht ist es ja auch möglich, dass es dann schon irgendwie mal hier irgendwo ausgestellt wird, dass man sich in einem Apple Store mal anschauen kann. Das weiß man natürlich nicht, weil ich sag mal, jemand, der sich jetzt wirklich für diese Brille interessiert, ich meine, ich würde mir die ja nicht kaufen, ohne sie mal getestet zu haben.
Muss ja irgendwie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple das macht, bevor das Ding für Deutschland eingeführt wird. Vielleicht kommt ja dann so ein Händler wie Gravis wieder um die Ecke, die damals ja in Berlin auch, da war das iPhone für Deutschland nicht mal angekündigt, sondern gerade in den USA raus 2007. Drei Wochen später hatte Gravis in Berlin ein iPhone, mit dem man sich das Gerät schon mal angucken konnte. Da haben wir damals das Hands-on gemacht vom ersten iPhone. Wir hatten zwar eine Journalistin in New York, die da schon mal direkt zum Launch-Store berichtet hat, und ich bin dann damals Ernst-Reuter-Platz, Gravis, habe das iPhone ehrfürchtig in die Hand genommen und dachte direkt, wow, mal gucken, ob es bei der Brille genauso ist. Wow, mit Sicherheit, aber man muss eben auch den sehr, sehr hohen Preis berücksichtigen in Verbindung mit, wie oft nutze ich das Ding wirklich? Ich meine, so ein iPhone, ja, sind wir mal ehrlich, das ist der, oder egal welches Smartphone, das ist eigentlich heute der Computer, den der User am meisten über den Tag oder über die Woche weg verwendet. Das ist auch ganz klar. Die Dinger verdienen ihr Geld. Aber ob das bei so einem Gadget jetzt der Fall ist, ich fürchte, das muss günstiger werden und günstiger werden. Und Apple, das ist fast schon ein Widerspruch in sich.
Ja, zumal ja auch die 3.499 der Dollarpreis ist.
Da muss der ja 4.299 oder so, würde ich mal sagen.
Ja, genau sowas. Naja, das ist dann schon saftig. Naja, abwarten. Also ist auf jeden Fall spannend. Was Neues ist immer interessant. Ne?
Absolut.
Das ist klar.
Absolut.
Und dann geht's beim nächsten Mal weiter im voraussichtlich September mit Apple.
Definitiv. Dazwischen berichten wir natürlich über Neuerungen, die uns im Laufe der Beta-Phase bei iOS 17 und iPadOS 17 auffallen. Da lohnt es sich natürlich dann auch regelmäßig mal bei teltarif.de vorbeizuschauen.
Auf jeden
Alex,
Fall.
Alex, ich danke dir.
Ich danke dir auch, Markus.
Wir hören uns demnächst wieder.
Auf jeden Fall. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.